Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf den Tag der Klimademokratie hinweisen. Das Motto lautet: Hallo Bundestag, wir müssen reden. Und genau darum geht es, mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages darüber zu sprechen, welche Klimazukunft wir gemeinsam gestalten können. Der Tag der Klimademokratie findet am 14. Juni statt und er ist für alle, also wirklich alle. Ihr meldet euch einfach auf tagderklimademokratie.de an. Dort könnt ihr euch aussuchen, mit welchem Abgeordneten ihr sprechen wollt. Und die Gespräche finden dann online und in kleinen, moderierten Gruppen von maximal 15 Teilnehmenden statt. Was im Wahlkampf keine Rolle gespielt hat, nämlich welche Lösungen für eine sozial gerechte und gut finanzierte Klimapolitik wir brauchen, das kommt am 14. Juni auf den Tisch. Der Tag der Klimademokratie ist eine Kampagne von den gemeinnützigen Organisationen Bürgerlobby Klimaschutz, German Zero und Together for Future. Unterstützt werden die von einem Bündnis, dem sich bereits mehr als 100 Organisationen und Verbände angeschlossen haben. Also ab auf tagderklimademokratie.de. Da findet ihr auch viele Tipps zur Vorbereitung auf den großen Tag und dann seid ihr beim größten Klimadialog des Jahres dabei. Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. Mai 2025 mit drei skurrilen Nachrichten,
einem Sofortprogramm,
einem Update aus Rumänien,
wenigen Gartenvögeln,
einem kurzen Trump-Update,
einer Klimaklage,
einem neuen Drogenbeauftragten,
einer Wahl,
einer Gefahr für die Wikipedia,
einem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
einer Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche und einem Holger Klein. Ich habe drei skurrile Nachrichten mitgebracht, weil es sind ja auch drei Wochen vergangen.
Mhm.
Da ist das ja nur logisch.
Ich hatte auch überlegt, ob ich mir einfach die Nachrichten rauskrame, die ich in diesen drei Wochen interessant fand, aber ist ja auch.
Das habe ich tatsächlich gemacht.
Okay. Ich habe nur die letzte Woche genommen.
Nee, ich habe also so ein bisschen, wird man auch gleich merken. Die erste habe ich gefunden, also die erste skurrile Nachricht beim Standard und da hieß die Überschrift: Gegen Faschismus, 98-jähriger Weltkriegsveteran fährt mit Panzer über Tesla. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass ich diese Nachricht gelesen habe, nachdem ein paar Tage vorher ich im Friedrichshain einen ausgebrannten Tesla gefunden habe, also oder gesehen habe. Mhm. Und dachte, oh krass, jetzt nehmen sie schon die Panzer und fahren darüber. Und eigentlich sollte man es so stehen lassen und einfach wirken lassen, jeder soll Bilder im Kopf haben und so weiter. Ich könnte aber auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, soll ich?
Kannst du machen, kannst du aber auch lassen. Ja, zünden halt ab und zu mal Leute einen Tesla an. Oder meinst du jetzt den Typ mit dem Panzer?
Der Typ mit dem Panzer natürlich. Das ist ja auch die skurrile Nachricht.
Das Skurrile daran ist eigentlich, dass er einen Panzer hat. Nicht, was ja, er damit macht. Also, weil wenn ich einen Panzer hätte, würde ich sowas auch machen. Also alles Mögliche würde ich. Aber warum hat er einen Panzer?
Okay, also Kontext. Erstmal, was hat er für einen Panzer? Für die Military Nerds hier in der Hörerschaft ist das ja vielleicht nicht ganz unwichtig. Das ist ein M4 Sherman, ein Modell, das während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde und von den Alliierten tatsächlich auch gegen Nazi-Deutschland eingesetzt wurde. Und Ken Turner ist ein, wie ich schon sagte, 98-jähriger Veteran, der auf der britischen Seite im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hat. Mhm. Und der hat keinen Panzer, sondern das Ganze war eine Aktion einer Gruppe, die heißt Led by Donkeys.
Ah, die kennen wir. Hm?
Die kennen wir schon. Die haben irgendwo einen Panzer besorgt, haben einen Tesla besorgt. Der hatte ein Nummernschild, wo drauf stand Fascism. Und dann hat sich eben dieser Veteran in den Panzer gesetzt, hat noch ein bisschen was erzählt, so, also warum er gleich da mit dem Panzer drüber fahren wird, hat gesagt, so, wir haben den Faschismus schon einmal besiegt und wir werden es wieder tun. Und dann fährt er los.
Ah, ist schon ein bisschen schade, ne? Weil irgendwie wäre cooler gewesen, wenn der Typ halt seinen eigenen Panzer genommen und einfach über irgendeinen Tesla gefahren würde.
Eben, deswegen hätte ich es auch ganz schön gefunden, einfach nur die Überschrift jetzt hier so wirken zu lassen, ja, weil das ist ja das Bild, was man im Kopf hat. Aber auch ganz schön, also dieses Video hat inzwischen auf YouTube 500.000 Abrufe. Ich finde, da geht noch ein bisschen was, aber in 3 Wochen ist das schon nicht schlecht. Und der erste Kommentar ganz oben sagt, I hope the tank wasn't damaged. That's a nice tank. Die zweite Skurrile-Nachricht, die ist etwas neuer. Und zwar schreibt T-Online. Aus Spaß, Doppelpunkt, betrunkene Rechtsextremisten schießen sich selbst in die Beine. Und das lasse ich jetzt wirklich mal so stehen und wünsche einfach weiterhin viel, viel Spaß. So. Nein, also gestern war ja Herrentag.
Herrentag.
Ja, so heißt es.
Da kann man sich angucken, die Herren. Mhm. Ja, Entschuldigung.
Es ist der Tag im Jahr, an dem ich mich nicht raustraue nach 12 Uhr mittags.
Ja, es ist vor allen Dingen ist es Christi Himmelfahrt, das ist ein gesetzlicher Feiertag und aus irgendeinem Grund ist der von irgendwem mal zum Vatertag erklärt worden und aus noch irgendwelchen anderen Gründen haben andere Menschen den zum Herrentag erklärt und nehmen das jetzt jährlich zum Anlass. Ja, besoffen mit dem Bollerwagen, gröhlend und randalierend um die Häuser zu ziehen, sodass man dann tagelang Angst haben muss, dass man sich den Fahrradreifen plattfährt, weil überall nur Scherben rumliegen.
So sieht's aus. Und in Bayern offenbar haben sich zwei Rechtsextreme den Spaß gemacht, sich mit Luftgewehren gegenseitig zu beschießen und haben sich dabei eben in die Beine geschossen.
Ja, so ein bisschen was von diesen Böllermeldungen, ne, wo man auch so denkt, ja, macht halt ihr Trottel.
Ja, also manchmal denkt man doch, Darwin. Ne? Die dritte Nachricht kommt aus den Niederlanden und der Guardian schreibt dazu, Haribo recalls sweets in the Netherlands after traces of cannabis found. Several people reported feeling dizzy and unwell after eating from a 1 kilogram pack of Haribo Happy Cola Fizz.
Fizz.
Also.
Ist aber Fizz drin.
Ah. Falls uns jemand in den Niederlanden hören sollte, einmal 1 Kilo Happy Cola Fizz, bitte.
Ja, doch, zweimal 1 Kilo. Oder auch 2 Kilo. Also schickt mal, lasst kommen. Die Bundesregierung, also die Regierung Merz, das Kabinett Merz hat sich zusammengesetzt im Koalitionsausschuss. Ganz dramatischer Begriff, nirgendwo kodifiziert, ist auch überhaupt nichts, was irgendwie zum Bundestag oder zur Regierung oder sonst wie gehört, sondern ist halt einfach, die Koalitionäre setzen sich zusammen und reden irgendwas, so hinter verschlossenen Türen, und da kommen dann Sachen raus und rausgekommen ist ein Sofortprogramm mit einer ganz, ganz tollen Präambel, die lese ich jetzt gleich vor und bitte stell die dir vor in dieser gouvernantenhaften Tonlage, die Friedrich Merz immer anschlägt. Er klingt ja immer so ein bisschen patzig-pampig. Jetzt ist hier erstmal Sapere Aude und dann geht's ohne Nachttisch ins Bett. Der ist, ja, also stellt es dir einfach mit Merz Stimme vor und auch mit Merz Entschlossenheit. Er versucht ja immer so entschlossen zu wirken und ne, dieses komische Verkrampfen, also Gouvernante, also Bundesgouvernante in den Kopf und dann zuhören. Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Die Koalition wird diese schnell und konsequent angehen. Wir nehmen unseren Auftrag zur umfassenden Erneuerung unseres Landes ernst. Dafür werden wir mit der zügigen Verabschiedung der Haushalte 2025 und 26, der mittelfristigen Finanzplanung 26 bis 29, sowie erheblichen Investitionen den Grundstein legen. Kann man sich richtig gut vorstellen, wie Merz das faselt, ne? Und es steht drin, bis zur Mitte des Jahres soll für jeden sichtbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. Dazu werden wir prioritär die nachfolgend genannten Maßnahmen umsetzen. Soll für jeden sichtbar werden. Mit anderen Worten, Hauptsache sieht gut aus. Komme ich gleich nochmal zu. Ist nicht die schlechteste Idee. Das Ding ist in 5 Teile geteilt. Sie wollen machen eine Investitionsoffensive. Da wollen sie in den Wesentlichen regeln, wie mit der ganzen Schuldenkohle der neuen, ne, diese 500 Milliarden und so umgegangen werden soll. Steuergeschenke für Unternehmen inklusive bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Ein paar Handelsabkommen wollen sie endlich beschließen und auf den Weg bringen. Nächster Punkt ist Vereinfachung und Beschleunigung. Das ist, was in den Talkshows immer mit diesem Wieselwort vom Bürokratieabbau gemeint ist. Hat nichts mit dem Alltag der Menschen zu tun. Ne? Also der Alltag der Menschen ist ja unser Kontakt mit der Bürokratie. Das ist, weiß ich, Knöllchen gekriegt, Personalausweis besorgt und sowas. Was sie machen, ist so Vergaberecht ändern, Beschaffung der Bundeswehrausrüstung wollen sich kümmern, Digitalisierung bei Notariaten und Zivilgerichten. Sie wollen die Verpflichtung zur Erstellung einer Stoffstrombilanz zur Reduktion von übermäßigen bürokratischen Pflichten in der Landwirtschaft angehen. Darauf bin ich besonders gespannt, weil das kann sowohl bedeuten, dass nicht mehr so viele Berichte geschrieben werden müssen, kann aber auch bedeuten, dass sie den Landwirten erlauben, demnächst wieder Treckerreifen zu verbrennen hinterm Haus, so wie es früher üblich war. Muss man dann gucken. Punkt 3. Ein sicherer und handlungsfähiger Staat muss her. Als wäre er handlungsunfähig. Mhm. Ne? Ist auch ganz interessant, das ist diese, genau, das ist diese, nee, da sind wir noch nicht. Das ist ja diese Erzählung, also die Rechten brauchen die Erzählung vom handlungsunfähigen Staat, weil sie ständig den Untergang des Abendlandes am Horizont drohen lassen müssen, um die Leute irgendwie in die Gänge zu kriegen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, also dieses, also ich habe das ja auch häufig, dass ich sage, hier läuft ja gar nichts. Aber das kannst du als Politiker, finde ich, nicht bringen. Also das Abendland geht nicht unter, der Staat ist nicht handlungsunfähig, der handelt nur falsch. Und ich glaube, da sollte man eher ansetzen. Aber okay, die wollen halt Untergang erzählen, also erzählen sie es. Das schlimmste Sicherheitsrisiko scheint zu sein Migration.
Ja.
Die Migration. Also das ist, scheint irgendwie ein irres Sicherheitsrisiko zu sein. Also da haben sie unglaublich viel, also viel Augenmerk drauf gelegt. Auch viel so Scheinpolitik drin. Familiennachzug, subsidiär, schutzbedürftiger. Das betrifft nicht mehr als 1000 Menschen im Jahr. Ja? Gleichzeitig weiß jeder, der es wissen will und genauer hinguckt, dass genau dieser Familiennachzug die Leute stabilisiert, die schon hier sind. Eben. Ja, also wenn du den aussetzt, hast du jetzt jedes Jahr, erhöhst du eigentlich das Risiko um 1000 mögliche Attentäter, die instabil werden, weil ihre Familie nicht da ist. So rum kann man es auch lesen, wenn man das will. Dann hast du Scheinehen, wollen sie gegen vorgehen, keine Ahnung, wie viel es da überhaupt gibt. Einbürgerung wollen sie wieder erschweren. Wir haben ja diese Turbo-Einbürgerung, nach 3 Jahren kannst du Staatsbürger werden, die wollen 5 Jahre. Am liebsten hätten sie natürlich Blut und Boden als Basis für Staatsbürgerschaft, aber das kriegst du irgendwie noch nicht durchgesetzt. Dafür braucht man noch ein paar Jahre. Nächster Punkt ist Wirtschaftswachstum, neues Wirtschaftswachstum. Also die Bauern kriegen darum den Diesel wieder billig. Die Gastronomen dürfen sich was von der Umsatzsteuer einstecken, weil ich glaube nicht, dass irgendein Gastronomiebetrieb eine Umsatzsteuersenkung an die Kundschaft weitergibt. Die wäre ja schön blöd. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Leute bereit sind, den hohen Preis zu zahlen. Arbeitszeiten wollen sie flexibilisieren, hauptsächlich, weil sie nicht die leiseste Ahnung davon haben, wie der Arbeitsalltag der Menschen aussieht. Glaube ich übrigens wirklich, das ist jetzt keine billige, ich glaube, die können sich nicht vorstellen, wie der Arbeitsalltag von normalen Menschen aussieht. Das ist halt alles Juristen, Beamte oder sonst irgendwie was. Von denen hat noch nie jemand irgendwie um 6 Uhr aufstehen und 8 Stunden am Fließband buffen müssen oder so. Und dann redet es sich halt leicht von Arbeitszeitverlängerungen und Flexibilisierungen.
Ich glaube auch, das ist vielleicht so eine etwas verschobene Wahrnehmung, wenn man als Politiker sagt, so, hey, ich arbeite ja auch 60 Stunden die Woche. Was stimmt, ne? Ja. Also Politiker arbeiten viel zu viel, die haben Abendtermine, die haben keine Wochenenden. Das ist, deswegen ist ja auch Politik nicht vereinbar, zum Beispiel jetzt mit Familie und Pflegen und was weiß ich, was auch ein Problem ist, ein demokratisches Problem. Und dann schließen sie dann auf andere und sagen, ja, die arbeiten ja nur 40 Stunden die Woche. Also was würde ich sonst immer nicht beschweren?
Ja, die arbeiten ja nur 38,5. Ja.
Oder sogar 35 oder 32. Das ist ja ganz
vor vielen, vielen Jahren mal in Frankfurt in meiner Dönerbude eine Diskussion mit einem Typen, der sich auch so darüber beschwert hat, der hat die ganzen Faulen, die auf der faulen Haut liegen, die Harzer und so. Und zudem habe ich gesagt, ja, Digga, wenn die so ein geiles Leben haben, beschwer dich doch nicht, leb doch einfach deren Leben.
Ja.
Daraufhin hat er mich beschimpft, ich wäre bestimmt Akademiker oder irgendwie sowas. Das ist halt so, ja, das ist, also meine Misanthropie kommt nicht von ungefähr. Sie wollen die E-Autos steuerlich fördern. Ja, die Zersiedlungsprämie wollen sie anheben, also die sogenannte Pendlerpauschale. Die Stromsteuer wollen sie senken. Ist jetzt nicht das Schlechteste, also das mit der
Stromsteuer.
Mit der Zersiedlungsprämie, das würde ich lassen, da plädiere ich ja eher für Abschaffung. Aber gut, ich bin auch nicht ins Parlament gewählt worden. Der nächste Punkt ist starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie. Sie wollen die Tariftreue stärken, das finde ich interessant. Tariftreue ist, wenn die öffentliche Hand einen Auftrag ausschreibt kann sie in den Auftrag schreiben oder muss sie sogar, es ist ein Gesetz, in den Auftrag schreiben, dass tariflich festgelegte Entgelte einzuhalten sind, dass bestimmte andere Arbeitszeitregelungen, irgendwas, was im Tarifvertrag steht, einzuhalten ist. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil das auch Arbeitsmarktseffekte hat. Also wenn der Bund oder wenn die öffentliche Hand sagt, wir zahlen nicht weniger als 15 Euro, kriegst du als privater Arbeitgeber kein gutes Personal mehr unter 15 Euro.
Einerseits, ja. Und ich freue mich gerade total für uns, weil wir als Haus 1 jetzt, ne, wir machen ja auch manchmal bei solchen Ausschreibungen mit.
Ja.
Und ganz oft kriegen wir den Auftrag nicht, weil wir uns mit unseren Honoraren an dem orientieren, was ich glaube Verdi und das Deutschlandradio miteinander vereinbart haben, also tariflich. Aber vielleicht ist das auch nochmal interessant.
Stimmt.
Ja, cool.
Sie wollen Erleichterungen zugunsten des Wohnungsbaus einführen. Das sind dann so diese Diskussionen. Man braucht ja keine 30 Steckdosen, es reichen ja 8 Steckdosen. Was ganz schön ist, weil dann kannst du billiger bauen und auch die Bauwirtschaft weiß, wie viel die Kunden bereit sind zu zahlen. Das heißt, die werden sich auch freuen. Also nicht die Kunden, weil ich glaube nicht, dass es bei denen ankommt. Sie wollen eine Kommission einsetzen zur Reform des Wahlrechts.
Schon wieder?
Genau, das habe ich gedacht. Und ich habe mir gedacht, und zwar, weil die Bayern-CDU mittlerweile wieder in der Regierung ist und die haben sich doch so darüber beschwert, dass nicht mehr so viele von ihnen an die Futtertröge kommen mit dem aktuellen Wahlrecht. Kann natürlich auch sein, dass sie da drin diskutieren, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Wir werden sehen. Das ist sowieso, wir werden sehen. Das ist halt auch alles nur, das ist alles, naja.
Ist nur Gelaber.
Genau, sie wollen einführen die Aktivrente. Das ist die Idee, dass Rentnerinnen und Rentner 2000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen können. Also das ist das, sobald ich 67 bin, lasse ich mich von dir anstellen und wir teilen uns die Beute. So. Und die Frühstartrente ist diese Idee, bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat ein Zehner. Was ich irgendwie ganz cool finde, also da bin ich ein Freund von. Also so insgesamt, ich finde schade, da steht immer nur, was sie gerne hätten, aber da steht nicht, was das konkrete Ergebnis sein soll. Da steht nicht, wie sie das erreichen wollen. Das ist jetzt so ein dünnes PDF, 3,5 Seiten ist es lang. Und weil es so ist, wie es ist, halte ich das vorerst für überwiegend Schaumschlägerei, um irgendwie, Präambel, Tatkraft auszustrahlen. Ja, Tatkraft ist wichtig. Und die Menschen im Land und die Unternehmen im Land, vor allen Dingen, weil um die geht es im Wesentlichen, das ist ein Wirtschaftsprogramm, die ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Weil, was sie alles vorhaben, das lässt sich sofort angehen. Ja? Also wir können morgen damit anfangen. Das wird aber nicht schnell wirksam sein. Für die Unternehmen ja, weil wenn die Abschreibungsregeln sich ändern, sehe ich das sofort auf meinem Konto. Aber für Bürgerinnen und Bürger wird da wahrscheinlich wenig zu spüren sein, bis nichts. Aber, so, wenn das tatsächlich dazu dient, dass die Unternehmen, dass die Erben, deren Lobbyisten, also der deutsche Deep State, ja, wenn die alle mal weniger jammern und katastrophisieren, auf Grundlage dieses Papiers sozusagen, dann ist das schon mal ein ziemlich nützliches Ding. Ja? Weil wenn jetzt halb Sachsen zum Beispiel nicht jeden zweiten Tag, sondern nur noch einmal die Woche gesagt kriegt, wie schlecht es Deutschland geht, merken die ja vielleicht auch irgendwann mal, was für eine PR das ist, der sie ja die ganze Zeit aufgesessen sind. Und vielleicht hört Sachsen-Anhalt ja dann auch wieder damit auf, sich mit Deutschlandfahnen vor Schulen lächerlich zu machen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Nee, das habe ich natürlich nicht.
Die Nazis wollen überall Deutschlandfahnen haben und die Trottel von der CDU finden das jetzt auch eine gute Idee und jetzt hängen die überall Deutschlandfahnen auf und irgendwo, ich glaube, es war eine Satire, irgendwo las ich dann auch was von Deutschlandflaggen vor Spielplätzen. Ich hoffe, das war eine Sachsen-Anhalt.
Man weiß nie.
Wäre übrigens auch ein schöner Spruch so auf dem Autobahnschild.
Ne? Ja.
Willkommen Sachsen-Anhalt. Man weiß ja nie. Zurück. Ich ätze wieder mal rum. Das Ding, was sie da veröffentlicht haben, ist nicht schlecht. Ja, und zwar genau aus dem Grund, es kann dazu geeignet sein, dass sich die Stimmung ein wenig ändert. Ob sie sich verbessert, ist dann immer Sache des Betrachters. Ich finde ja auch immer, hat jetzt auch wieder irgendjemand gesagt, wir brauchen eine bessere Wirtschaftspolitik. Ich habe gesagt, wer bist du, dass du hier beurteilen kannst, dass sie besser ist? Das ist bei allem, wenn jemand sagt, wir brauchen ein besseres dies, ein besseres das. Sag mir doch, was wir wirklich brauchen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine großzügigere Wirtschaftspolitik, eine resilientere Wirtschaftspolitik, irgendwie sowas. Aber besser? unterstellt, dass du weißt, was für mich besser ist. Und das lasse ich mir nicht, wirklich nicht. Naja.
Also so nicht.
So nicht, Freunde. Und schon gar nicht in diesem Ton. Also, das Ding ist nicht übel. Was ich übel finde, ist dieser Ausländer-Raus-Scheiß immer. Hm. Weil das ist im Wesentlichen Symbolpolitik. Das ist Identitätspolitik, die die damit betreiben. Und am Ende sind es wieder nur Scheinlösungen. Und was mich betrübt, ist, dass sie es nicht schaffen. Und ich glaube auch nicht daran, dass sie es jemals schaffen werden, die Politiker und Politikerinnen, dieses Hinterherlaufen nach Scheinlösungen zu überwinden. Hm. Weil ich finde das auch sehr, sehr schade, weil das zeigt natürlich am Ende dann auch, für wie dumm die Regierung oder die PolitikerInnen das Volk halten. Und was ich mir noch mehr gewünscht hätte, sind wirklich so Dinge, die du und ich und vielleicht auch vor allen Dingen Leute, die es nötiger haben als wir, die unmittelbar in ihrem Alltag spüren können. Also ne, mehr Geld in der Tasche, pünktliche Busse. Ja. Das alles ist halt das Problem. Das meiste von dem, was uns auf den Sack geht, ist nicht Bundessache.
Ja, genau.
Ja, der Bund kann wenig bis nichts dran machen, dass der Berliner Senat unsere Stadt ja letztlich verwahrlosen lässt. Ja, du kannst dich hier nicht anmelden, du kannst dich hier nicht ummelden, du kannst kein Fahrzeug zulassen. Also klar, kannst du, wenn du 2 Monate Zeit hast. Ja. Wir haben hier bei mir vor der Tür das Parkraumbewirtschaftung. Seit 4 Wochen ist hier Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Alles steht voll mit Autos ohne Aufkleberchen im Fenster.
Ja.
Und warum ist das so? Ja, weil sie noch nicht irgendwie hier Schilder hingestellt haben, wo steht, dass man hier einen Parkschein ziehen muss.
Ach.
4 Wochen.
Ja,
nachdem
cool.
Es ein Jahr gedauert hat oder sich ein Jahr verzögert hat, überhaupt die Parkscheinautomaten mal aufzustellen, die hier schon stehen. Sowas. Und da kann der Bund nichts dran machen, sondern das ist wirklich das Versagen der Berliner Politik. So. Und das Einzige, was der Bund machen könnte, ist sich dann irgendwie darüber aufregen oder in Interviews immer sagen, gucken Sie mal nach Berlin, die kriegen überhaupt gar nichts mehr auf die Reihe. Aber woher sollen die das wissen, wenn die in Limousinen durch diese Stadt gefahren werden, von ihren Häusern irgendwo in Zehlendorf bis nach Mitte ins Parlament?
Ja. Ja, und das Problem ist aber auch, die Länder jammern ja jetzt auch schon. Also die Pläne sind noch überhaupt nicht konkret, aber sie merken so, oh, das greift bei uns rein.
Ja.
Da bedient sich der Bund trotzdem auch ein Stück weit für Beliebtheit in der Kasse der Länder. Und ob die das dann überhaupt mitmachen im Bundesrat, da steht ja auch noch ein Fragezeichen dran.
Ja, genau. Genau, genau. Darum sage ich ja, das ist im Wesentlichen ist das ein Stimmungspapier, denke ich mal. Wogegen sie auch nichts machen können da im Bund, obwohl sie immer wieder drüber reden und drüber schreiben. Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Sie sagen auch immer alles dreimal. Bauen, bauen, bauen. Turbo, Turbo, Turbo. Ja. Hört, hört, hört. Die Verwaltung zu digitalisieren ist, also guck in die Länder, guck in die Kommunen. Man muss sich nur daran erinnern, was in den Pestjahren passiert ist, als es darum ging, Daten abzugleichen zwischen den Gesundheitsämtern. Wir haben einen völlig absurden Software-Wildwuchs in den Ländern und in den Kommunen, weil die alle selbst dafür verantwortlich sind.
Hm.
Und dagegen ist der Bund im Prinzip machtlos. Vielleicht könnte man versuchen, ein Bundesgesetz zu erlassen, das sagt, es darf nur noch Software von folgendem Hersteller verwendet werden. Die wären dann wahrscheinlich auch blöde genug, es von Microsoft zu nehmen oder Google. Aber irgendwie, also es wird nicht funktionieren. Ja? Also der Bund kann jetzt nicht hingehen und kann Schnittstellen definieren, die dann alle zu benutzen haben, weil sie werden sicherlich Gründe finden, warum sie es nicht benutzen müssen oder nicht benutzen können. Die Bayern sind ja immer sehr gut darin, Gründe zu finden, warum sie irgendetwas nicht machen können zum Beispiel.
Mhm.
Mal
ja,
abwarten,
absolut.
Ja. Also ich hoffe, dass es irgendwann nochmal sowas wie eine Ausgestaltung des Ganzen gibt, wo dann drin steht so, das wollen wir tun, das soll bei rumkommen, das wird es kosten. Also wie bei einer Gesetzesvorlage irgendwie.
Mhm.
Aber.
Ja, wir werden sehen. Übrigens, wo du gerade Digitalisierung sagtest, eine Nachricht, die ich diese Woche eigentlich mitbringen wollte, aber dann nicht mehr geschafft habe, mich da wirklich einzulesen, was das bedeutet, ist, die Bundeswehr setzt auf Google Cloud. Also es gibt irgendwie eine private Cloud der Bundeswehr. Und die haben wohl ausgeschrieben, dass irgendwer die hosten soll. Und jetzt wird da die Cloud von Google genommen. Und ich dachte, es klingt irgendwie nach einer sehr schlechten Idee. Google betont aber, dass die komplette Kontrolle über die Daten und so weiter bei der Bundeswehr liegt. Und
Weil ein US-Technologiekonzern unter den Bedingungen der derzeitigen US-Regierung auch so wahnsinnig vertrauenswürdig ist.
Ja, eben.
Ich glaube auch erstmal, dass das eher so ist, dass sie Software von Google nehmen und auf ihren eigenen Systemen gesichert laufen lassen. Aber weiß halt auch dann wieder mal keiner, was die Software von Google wirklich macht. Und ich würde nichts, was aus den USA kommt, heutzutage noch vertrauen.
Ja, und wenn was kaputt ist, musst du halt die USA fragen oder halt Google, ne? Was zu tun ist. Ja, ich finde es also auf jeden Fall, ich packe es mal in die Shownotes und dann können wir ja vielleicht in den Kommentaren ein bisschen drüber diskutieren, weil wir haben ja einige Nerds in der Hörerschaft. Wie die das einschätzen, würde mich einfach mal interessieren.
Absolut, absolut. Ich hatte das auch gesehen, habe auch gedacht, oh, das ist spannend und habe das aber auch nicht so wirklich verstanden. Geht es mir wie dir, ja.
Deswegen dachte ich so, ich schmeiß wieder raus. Kommen wir zu einer anderen Entscheidung der Bundesregierung. Es gibt ja jede Menge Beauftragte, Bundesbeauftragte und VertreterInnen, die bestimmte Themen abdecken. Und 25 solcher Beauftragten wurden jetzt gestrichen. Das hatte vorher die CDU, glaube ich, auch ziemlich groß angekündigt. Also, dass sie das Ganze verschlanken wollen, weil das kostet ja auch alles Geld. Wobei auch einige davon ehrenamtlich sind und nichts kosten, aber okay. Und so gibt es zum Beispiel jetzt keinen Beauftragten mehr für Antiziganismus. Das fand ich ja eigentlich eine ziemlich gute Sache, dass es den gibt, weil so immerhin immer mal wieder jemand was zu diesem Thema überhaupt gesagt hat. Ich glaube, die nächsten 4 Jahre wird es einfach komplett unter den Teppich gekehrt werden.
Kann man das nicht irgendwo anders einordnen?
Inwiefern jetzt?
Du meinst, also Bundesbeauftragter für diskriminierte Gruppen oder irgendwie sowas?
Ja, aber wird dann Antiziganismus immer so mitgedacht, wie es sich eigentlich gehören würde? Ich glaube halt nicht. Ich glaube, das ist also das Problem des Antiziganismus, dass es etwas ist, was die wenigsten irgendwie auf dem Schirm haben. Und was ja auch so, also Antiziganismus ist ja auch wirklich sehr salonfähig. Ne? Ja. Also deswegen, das finde ich nicht gut, aber okay. Was wir aber wieder haben und ja auch schon viele Jahre lang hatten, das ist ein Drogenbeauftragter.
Und ich endlich einfach, wieder sterben mit Streeck, ne?
Genau, ich finde einfach diese Personalie so erwähnenswert und interessant, dass Henrik Streeck, der Virologe, der am Universitätsklinikum in Bonn, der es leitet, also das Institut für Virologie, und während Corona sehr bekannt wurde durch seine immer wieder, jetzt würden die anderen Medien sagen, umstrittenen Einwürfe zur Thematik. Ja, der ist jetzt Drogenbeauftragter. Ich meine, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich das Gefühl habe, er kann da nicht viel Schaden anrichten und eventuell hat er ja auch eine ganz gute Haltung. Zumindest sagte er am Rande seiner Berufung, dass er, Zitat, als Arzt und Wissenschaftler nicht mit dem Zeigefinger mahnen, sondern helfen, aufklären und handeln will.
Darum hat er gleich mal sich gegen die Cannabis-Legalisierung positioniert diese Woche, ne?
Ja, genau. Er ist letztendlich ein CDU-Politiker oder er vertritt die CDU an dieser Stelle. Und die CDU wird wahrscheinlich sich eher irgendeinen Finger abhacken, bevor sie sagt, sie findet die Cannabis-Legalisierung gut. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass da jetzt erstmal nicht viel passieren wird, weil...
Schauen wir mal.
Meinst du?
Ich bin zum Beispiel nicht der Überzeugung oder zumindest nicht sicher, dass dieser Mann CDU-Politiker ist. Ich glaube, der ist ein Opportunist und... Die CDU hat ihm ein gutes Angebot gemacht. Weil wenn die CDU in Nordrhein-Westfalen sagt, hier, willst du bei uns antreten und du ein Opportunist bist, dann sagst du natürlich ja. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er CDU-Politiker ist. Das heißt, eventuell wird es dann ganz lustig, weil der wird ja sowieso jede zweite Woche bei Markus Lanz sitzen und unwidersprochen irgendwas verbreiten dürfen. Insofern wird es vielleicht interessant, seine Mimik zu beobachten, während er Stuss erzählt.
Naja, jedenfalls, also der kommt wieder auf die politische Bühne und aber so ist es halt. Wir müssen damit leben.
Wovon es weniger gibt, sind Gartenvögel. Der NABU, Naturschutzbund und Umwelt, ich weiß gar nicht, was NABU ausgesprochen heißt. Siehst du?
Naturschutzbund, oder? Einfach.
Ach so, ich, keine Ahnung. Nordatlantischer Bund für Umwelt. wie komme ich da jetzt wieder raus? Jedenfalls, Der NABU macht jedes Jahr eine Zählung. Diese Zählung heißt, oder macht mehrere Zählungen, aber eine dieser Zählungen heißt Stunde der Gartenvögel. Zum 21. Mal hat die jetzt stattgefunden, im Mai. Jedes Jahr im Mai findet die statt. Da setzt du dich eigentlich in deinen Garten und zählst eine Stunde lang alle Vögel, die in deinem Garten sind. So, vor 10 Jahren hatten wir pro Garten, das sind alles Durchschnittswerte, vor 10 Jahren hatten wir pro Garten 36 Vögel, dieses Jahr knapp 29. Knapp 29 ist der einbeinige Specht. Der ist Darum sind es 28, irgendwas. Stark getroffen hat es die Amseln. Die werden von einem Virus dahin gerafft.
Oh.
Und alle leiden unter den üblichen Sachen. Nahrungsmangel, Hitze, Trockenheit, Lichtverschmutzung, Lärm. Was gibt's noch? Alles. Ne? Und woran sie auch leiden, und das ist so ein wieder mal so ein sich selbst verstärkendes Ding, sie leiden an der Abnahme ihrer selbst, also weniger Biodiversität.
Hm.
Weniger Biodiversität führt halt zu weniger Biodiversität, weil wenn du auf unseren Feldern, in unseren Wäldern, in den Gärten immer weniger Grün, immer weniger Biodiversität, immer weniger verschiedene Lebensarten hast, die da, Lebensarten? Lebewesen, Lebensarten. Also die Lebensarten in meinem Garten, die gefallen mir nicht, das ist viel zu laut. Also je weniger Lebewesen du da hast, desto weniger andere Lebewesen können sich davon ernähren und desto weniger andere Lebewesen können sich davon ernähren und so weiter und so fort. Und das treibt mich besonders um dieses Thema immer. Nicht, weil ich Vögel besonders toll finde, ich finde Vögel toll, sondern weil ich das Gefühl habe, dass das Artensterben für uns viel schneller zum viel größeren Problem wird als die Erderwärmung. Das ist tatsächlich nur ein Gefühl. Ich kann das überhaupt nicht begründen. Ja? Vielleicht kommt es tatsächlich daher, dass ich lieber Vögel beobachte, als mit dem Auto durch die Gegend zu fahren oder so. Aber das ist, jedes Mal, wenn ich so eine Meldung über das Artensterben, und es ist ja nicht so, dass sich da irgendwas bessert, über das Artensterben lese, werde ich ein bisschen unruhiger, als die Klimakrise mich überhaupt in der Lage ist, unruhig zu machen.
Wobei sie natürlich eine der Ursachen fürs Artensterben ist.
Da sind wir wieder. Ja. Das Ganze, diese Stunde der Gartenvögel, das ist Bürgerwissenschaft. Also kannst du mitmachen, wenn du willst, anmelden gibt's auf der Webseite und so. Ich weiß gar nicht, gibt es für die Gartenvögel auch eine App?
Also ich habe diese Eichhörnchen-App oder halt die App für die Eichhörnchen oder Naturgucker oder so heißt die, ne? Nago-Naturgucker?
Die kenne ich nicht. Jedenfalls, wer mitmachen will, kann mitmachen. Nächste Zählung ist im Januar 2026, das ist dann die Stunde der Wintervögel. Und im Mai nächsten Jahres ist dann wieder Stunde der Gartenvögel.
Wir schauen nach Rumänien. Es ist einfach ein kurzes Update. Wir haben ja schon ein bisschen über Rumänien gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Da gab es 2024, also letztes Jahr, eigentlich eine Präsidentschaftswahl. Und diese Präsidentschaftswahl wurde dann durch den Verfassungsgerichtshof annulliert, weil es massive Einflussnahme aus Russland gegeben hatte für den rechtsnationalen Kandidaten Calin Georgescu. So. Der ist nicht nochmal angetreten bei der Wiederholung dieser Wahl. Also es musste wiederholt werden, weil der hatte ein bisschen Dreck am Stecken auch. Also er hat seine Finanzen nicht offengelegt und. Sondern stattdessen ist ein Kandidat angetreten, der auch vorher schon angetreten war, der auch rechts ist und national ist und komische Meinungen vertritt. Zum Beispiel, dass alle möglichen anderen Länder und Gebiete auch zu Rumänien gehören sollten, wie es immer so ist bei den Nationalisten. George Simion heißt der. Und der hatte bei der Wiederholungswahl 41% der Stimmen. So. Sein Gegenkandidat oder der die zweitmeisten Stimmen hatte, hieß Nicu Zordan. Das ist bisher der Bürgermeister von Bukarest, also der Hauptstadt von Rumänien gewesen. Der ist parteilos. Und der hatte aber nur 21% der Stimmen, also ungefähr nur die Hälfte. Deswegen waren eigentlich alle ziemlich schlecht gelaunt nach dieser ersten Wahlwiederholung und hatten auch ein bisschen Angst vor dieser Stichwahl, in die die beiden am 18. Mai dann gegangen sind. Aber es gibt Grund zu feiern. Die Demokratie hat gewonnen. Also die Menschen in Rumänien haben sich für die Demokratie, für Europa und auch gegen russische Einflussnahme entschieden und vor allem auch gegen Nationalismus, was ich sehr, sehr gut finde. Und Nicu Zordan ist der nächste Präsident von Rumänien. Besonders schön fand ich dann die Bilder, die an dem Tag kurz durch die sozialen Medien gegangen sind. Weil in Bukarest wurde dann wirklich auch eine schöne Party gefeiert. Die Leute haben sich sehr gefreut und ich freue mich mit Ihnen und hoffe, dass ja wir so weitermachen, dass wir in diesen, es gibt ja diese verschiedenen Länder so ein bisschen am Rand der EU.
Am Rand der EU ist auch ein schönes.
Naja, sie sind am Rande
der EU. Ja, ich weiß, aber es ist am Rande der Gesellschaft, weißt du?
Ja, naja, da hört halt die EU auf und dann kommt Russland und dann versucht Russland da Einfluss zu nehmen und dafür zu sorgen, dass diese Länder gespalten sind und die Leute sich gegen die EU richten und Leute wählen, die sich gegen die EU richten und so weiter. In Georgien können wir das ja ganz gut sehen, wobei die sind ja noch gar nicht Teil der EU. Naja, herzlichen Glückwunsch nach Rumänien.
Noch nicht überstanden haben wir das Land Polen. Nee, Polen hat seine Präsidentschaftswahlen noch nicht überstanden. Am Wochenende ist Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Polen. Es treten an Rafał Trzaskowski, der ist liberal. Das ist in Polen immer noch rechts. Also ja. Das ist so ein bisschen wie in der Türkei einen nicht-nationalistischen Türken zu finden. Du findest sehr wenig linke Polen. Gegen Karol Nawrok, der wird rechtskonservativ genannt, was in, also rechtsaußen ist das dann. Mhm. Gehört zur PiS-Partei. Das ist die Partei, die in den vergangenen 10 Jahren ungefähr eine Kulturrevolution in Polen angezettelt hat, die Gerichte gestutzt hat, also im Grunde die Demokratie angefangen hat abzubauen, insbesondere auch, indem sie gegen Kultureinrichtungen vorgegangen sind und sowas. Wenn Nawrok gewinnen sollte, kann er verhindern, dass die Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk eben diese Kulturrevolution von rechts außen wieder zurückdreht. Sie versuchen es gerade. Der Präsident kann das aber verhindern. Der ist mächtiger als hier bei uns, wo der nur so ein Winke-August ist. Und es kann dann halt passieren, dass Polen nicht wieder in den Liberalismus zurückkommt, sondern irgendwo hängen bleibt, bis dann entweder die PiS-Partei mal wieder Mehrheiten hat und weitermachen kann oder bis die andere Seite Mehrheiten hat. Trzaskowskis Chance ist, dass die PiS in ihren letzten Regierungsjahren sehr, sehr viele Polen an oder unter sogar die Armutsgrenze getrieben hat. Was ein bisschen doof ist, das scheint im Wahlkampf kaum Thema gewesen zu sein. Hm. Und Nawroks Chance ist, in Polen gewinnt man die Wahlen in der Provinz. Und die polnische Provinz ist rechts bis rechts außen. Und außerdem, habe ich nur gelesen, scheint sie auch noch sehr schlecht informiert zu sein. Also nachrichtlich sehr schlecht informiert zu sein. In der Taz von heute ist ein schöner, ausführlicher, sehr ausführlicher Hintergrundbericht, eben mit besonderem Augenmerk auf die wirtschaftliche Situation am Rande Polens. also am unteren Ende sozusagen der Gesellschaft in Polen. Polen ist also noch nicht verloren, so fängt die Nationalhymne ja an. Noch ist Polen nicht verloren. Aber in Sicherheit ist Polen auch noch nicht.
Drücken die Daumen, Hans. Sonntag, ne? Gucken wir in die USA. Ich dachte, ein kurzes Update zu Donald Trump ist vielleicht ganz gut, können wir ja immer mal wieder machen. Und ich versuche wirklich, mich kurz zu fassen.
Ja, ich gehe so lange auf Klo.
Alles klar. Also, wir fangen an mit Gerichtsentscheidungen. Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Gerichte Donald Trump einen Riegel vorschieben. Diese Woche war es ja ein Bundesgericht, das gesagt hat, die meisten Zölle, die Trump da einfach so erlassen hat, sind gar nicht zulässig gewesen. Jetzt ist er direkt in Berufung gegangen, deswegen bleiben die vorerst in Kraft. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass diese Zölle und wie er sie erlassen hat, gegen die Verfassung verstoßen, weil nämlich eigentlich nur der Kongress solche Entscheidungen treffen kann, nicht der Präsident alleine. Und das war auch nicht der einzige juristische Dämpfer im Mai. Es gibt eine ganze Liste von rechtlichen Niederlagen, die die Regierung Trump vor Gericht in den letzten Wochen eingesteckt hat. Ich zitiere Adam Bonica, der hat einen Newsletter, der heißt On Data and Democracy, und der hat analysiert, dass in 26 von 27 Fällen im Mai 2025 Bundesbezirksgerichte gegen die Trump-Regierung entschieden hätten, was eine Verlustquote von 96% ist. Dann geht es weiter mit dem Druck auf alles, was irgendwie ausländisch ist. Das betrifft vor allem StudentInnen, das betrifft SchülerInnen, aber ja, eigentlich alle, die irgendwie ein Visum in der Hand hielten und das wieder brauchen oder neu brauchen oder was auch immer. Also man sieht ja auch weltweit, auch wenn so wissenschaftliche Veranstaltungen sind, wo früher die Leute gerne in die USA gekommen sind, um sich auszutauschen zu den verschiedensten Themen, dass dann ganze Institute warnen, nee, kommt man nicht hierher, lasst euch mal lieber bei Zoom zuschalten, wer weiß, was passiert. So. Also da ist wahnsinnig viel Druck und es gibt sehr viel Restriktionen und das Ganze dient halt diesem, ja, es gibt ein Volk, die haben eine Staatsbürgerschaft, aber selbst Leute mit Staatsbürgerschaft trifft es auch immer wieder. Also das Ganze hat sehr viel diesen Willkürcharakter, den man halt auch vom Faschismus gut kennt. Und das ist eine gute Gelegenheit, für den Republika-Talk von Natascha Strobel kurze Werbung zu machen. Also diese Woche war ja auch Republika hier in Berlin und Natascha Strobel hat einen Talk über ihr, ja wahrscheinlich, Hauptthema in den letzten Jahren gehalten, nämlich Faschismus und vor allem Faschismus im 21. Jahrhundert. Und was ich von ihr gelernt habe, ist, dass Donald Trump quasi ein Faschist alter Schule ist und deswegen auch so aneckt bei den ganzen anderen Faschisten, die ein bisschen irritiert davon sind, was macht er da eigentlich? weil er auf alles draufhaut, was halt nicht weißer US-Bürger ist. Und die anderen Faschisten sind so irritiert, weil der Faschismus des 21. Jahrhunderts eigentlich global vernetzt ist. Also nicht so wie 1930, 1940, wo man alles, was jenseits der Landesgrenzen war, gehasst und erobert hat, sondern alles, was weiß und christlich ist, sage ich mal, verbündet sich und versucht, alles andere unterzuordnen, auszugrenzen, zu drangsalieren, zu schikanieren, zu deportieren, was auch immer. Und da macht Trump halt nicht mit, sondern der macht noch diesen alten Faschismus. Und deswegen sind alle ein bisschen irritiert. So, weißt du, Giorgia Meloni ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil sie eigentlich denkt, so Trump ist doch eigentlich ein Verbündeter, aber blöderweise drangsaliert er auch Italiener.
Ja.
Naja.
Vielleicht hilft's ja was. Nein, es war nur ein Scherz, es hilft nichts.
Was die Deportationen angeht, da hat die Organisation Freedom House Analyse veröffentlicht, wie dabei KI eingesetzt wird. Und das ist halt auch nochmal was, was Natascha deutlich gemacht hat, dass der neue Faschismus digitalisiert ist und dass der natürlich alle Mittel nutzt, die er in die Finger kriegen kann, um noch mehr Terror auszuüben mit Mitteln, die heute da sind. Sowas wie KI oder eben aber auch, man kann es ja sehen, diese Hetzkampagnen und diese ganze Hass und Gewalt in den Truth Socials und Twitters und wie sie auch immer heißen, dieser Welt.
Buchtipp dazu, Douglas Rushkoff, Survival of the Richest. Der argumentiert, was er glaubt, und ich finde, er argumentiert das sehr plausibel, was diese Tech-Faschisten eigentlich wirklich vorhaben.
Ja.
Oder was die Tech-Bros eigentlich wirklich vorhaben. Und das ist Faschismus. Und der wird irgendwann dann auch so aussehen wie der Faschismus, den wir Deutschen irgendwann mal erfunden haben.
Ja, ja. Dazu passt auch ganz gut, dass es ein sogenanntes Krypto-Dinner gab bei Trump, ein privates Abendessen in seinem Golfclub in Virginia, wo er die Top-Käufer seiner digitalen Dollarzeichen Trump-Coins veranstaltet hat. Was ist das überhaupt? Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, so Dollarzeichen Trump-Coins sind sogenannte Meme-Coins. Man kennt es vielleicht von den Doge-Coins. Das sind Coins mit dem Gesicht von diesem Shiba Inu Doge von 2013. Vielleicht schon mal
digitale
gehört.
Digitale Gedenkmünzen sind das eigentlich.
Digitale Gedenkmünze. Andere sagen auch Shitcoin, um darauf hinzuweisen, dass es halt im Grunde wertlos ist.
Es sind nicht mal NFTs. Das ist,
ja.
Das muss man erstmal hinkriegen. Ja.
Trotzdem kann es dazu kommen, dass irgendwer dafür sorgt, dass diese Dinger viral gehen und dann gehen auch die Preise durch die Decke. Das war bei Dogecoin der Fall, weil Elon Musk da immer wieder für Werbung gemacht hat auf Twitter und dann gesagt hat so, ja Tesla, wir nehmen jetzt auch Dogecoin und so weiter. Mhm. Und vor allem natürlich dann seine ganzen Fanboys mitgespielt haben. Kann man sich alles gut in der Wikipedia durchlesen. Link in den Shownotes. Naja, und Trump hat halt jetzt seine eigenen Meme-Coins. Die hat er irgendwie 2 Tage vor der Wahl, ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und das Abendessen letzte Woche in Virginia war dann für die 220 größten, das heißt finanzstärksten Besitzer von diesen Meme-Coins. Das heißt, an diesem Tisch saßen fast 150 Millionen Dollar, die diese Leute für Shitcoins ausgegeben haben. Ja, also.
Hat der nicht auch irgendwen einen Verbrecher begnadigt, weil seine Mutter oder irgendwie sowas?
Ein Shitcoin-Käuferin war.
Oh, das war da nicht irgendwas?
Fragt mich jetzt wieder, aber dieses Thema Bestechlichkeit ist jetzt in den USA auf jeden Fall auf dem Tisch. Deswegen, also es gibt einen Demokraten, der jetzt einen Untersuchungsausschuss einsetzen will, der sich das Ganze mal genauer anschaut, weil es geht um sehr, sehr viel Geld. Naja, und dann ist dann natürlich noch die Ukraine. Also das finde ich, wenn man da mal so 3 Wochen nichts gemacht hat, ne? Und dann guckt man so wieder hin, dann ergibt sich eigentlich das beste Bild, was man davon haben kann, weil sich dann nur bestätigt, was wir hier eh schon seit Monaten sagen. Donald Trump hat keine Ahnung. Der labert irgendwas, reißt das Maul auf, aber am Ende bleibt alles genauso, wie es vorher war. Ja, okay, sie haben vielleicht 1000 Gefangene ausgetauscht, aber das war es dann auch. Und es kommt nichts voran, aber die Medien kommentieren und berichten trotzdem jeden Furz, den Trump über Putin sagt. Und das ist wirklich das Bild, weil für mich jetzt zu gucken, was ist da eigentlich passiert, war vor einer Woche berichten die Medien, Trump-Doppelpunkt, Putin will das Blutbad in der Ukraine beenden. Und eine Woche später berichten die Medien, Trump über Putin, er sei völlig verrückt geworden. Und warum denkt Trump auf einmal, dass Putin völlig verrückt geworden ist, nachdem er vor einer Woche noch gedacht hat, Putin wird dieses Blutbad beenden? Naja, weil Putin tut, was Putin tut, er bombardiert die Ukraine. So. Und er denkt nicht daran aufzuhören, weil sein verdammtes politisches Schicksal halt an diesem Krieg hängt. Und das war's. So, und das kapiert Trump nicht. Und so geht es immer schön weiter und so wird es auch immer weitergehen. Es gibt jetzt wieder irgendwelche Verhandlungen in Istanbul und irgendwie, ja, keine Ahnung. Also es wird alles zu nichts führen. Das Einzige, was zu etwas führen wird, ist das, was Friedrich Merz ja diese Woche auch sehr stark versucht hat, voranzugehen. Die SPD auch entsprechend pikiert reagiert hat, nämlich zu sagen, so, wir müssen die Ukraine mit allem ausstatten, was wir haben. Wir müssen über Taurus reden und wir müssen auch aufhören, der Ukraine vorzuschreiben, wie weit darf sie uns mit unseren Waffen schießen. Also natürlich gibt es da keine Begrenzungen, hat er einfach mal so gesagt. Und SPD so, was? Was? Keine Begrenzung? Was? Das ist sehr nervös geworden. Ich fand es aber an der Stelle echt mal ganz gut.
Das war ja ein alter Hut, den er da erzählt. Die Begrenzungen, die hat er ja jetzt nicht gerade irgendwie im Alleingang aufgehoben, sondern die gibt's ja schon länger gar nicht mehr. Ne? Er hat es halt so verkauft, als hätte er es jetzt gemacht. Und das fand ich auch wieder einen äußerst kläglichen Versuch, Tatkraft zu beweisen. Beziehungsweise hat der Versuch ja funktioniert. Also, weil erstmal haben ja alle darüber nur berichtet, wie tatkräftig Merz jetzt die Reichweitenbeschränkungen aufgehoben hat. Ja.
Nee, und vor allem das Interessante daran war, wie die SPD darauf reagiert hat, die ja an der Regierung war, als die aufgehoben worden sind.
Ja, das, ja, die wissen halt, da, ja.
Das, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke Hand tut.
So, genau. Na, weiß die rechte Hand nicht, was die rechte Hand tut. Ja, und das ist halt auch so, ich denke, hab das auch gesehen, hab gedacht, so, hör doch mal auf zu labern, du Affe. Hör auf zu labern, du bist der Bundeskanzler. Nutz doch deine Richtlinienkompetenz. Wenn es dir wirklich ernst ist, weis doch mal alle an. Ja. Macht aber nicht. Das ist reines, das ist wirklich, ich würde wetten, dass wir über die nächsten 4 Jahre, wenn wir es dann irgendwann mal quantifizieren können, dass wir zu mehr als 50% Symbol- und Identitätspolitik zu sehen bekommen und nur sehr wenig tatsächlich gemacht und geregelt wird. Mhm. Weil die Union, die hat so eine Tendenz, Gemeinwesen auf den Hund zu bringen. Und zwar so sehr, dass nur noch die Linken denen die Kohlen aus dem Feuer holen können. Was sie dann tun, was Geld kostet, was ungemütlich ist und dafür dann abgestraft werden.
Eine Sache will ich noch hervorheben, die mir sehr wichtig ist. Zu Trumps Faschismus gehört ja auch, wie zu jedem Faschismus, das Wissen zu attackieren, Forschung zu attackieren, staatliche Institutionen, die irgendwie Daten erfassen, Universitäten, internationale Forschungsnetzwerke und so weiter. Und das Neueste ist, dass jetzt aus dem Umfeld von Trump gerade juristisch geprüft wird, ob man der Wikimedia Foundation, das ist die Stiftung, die hinter der Wikipedia steht, die Gemeinnützigkeit entziehen kann. Und natürlich auch nicht, ohne die Opfer dabei zu den Tätern zu erklären. Also da, der Typ, der dafür zuständig ist, das ist ein Trump-nahe US-Staatsanwalt namens Ed Martin, der wirft der Wikipedia vor, sie würde Fake News und Propaganda verbreiten. Wer tatsächlich für Propaganda immer zu haben ist, Ed Martin selbst, der war zwischen 2016 und 2024 insgesamt 150 Mal im russischen Staatsfernsehen zu sehen und hat dann da auch Verschwörungserzählungen weitergesponnen, die sich teilweise gegen die USA selbst gerichtet haben, dabei diverse russische Narrative einfach weiter verbreitet und natürlich gehört er auch zu denjenigen, die das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 anzweifeln und deswegen sich auch für die einsetzen, die dann im Januar 2021 das Kapitol gestürmt haben. Also Wikipedia ist unter Beschuss und ich sage das, weil die Wikipedia ja in allererster Linie von Spendengeldern lebt und finanziert wird und es ist vielleicht eine gute Gelegenheit zu gucken, ob man ein bisschen was übrig hat, um die Wikipedia zu unterstützen, weil eventuell braucht sie jetzt auch juristische Mittel, um sich gegen sowas zu verteidigen.
Aber haben die nicht genug Geld? Da gibt es auch alle Jahre, dann wenn diese Spendenaufrufe kommen, gibt es doch genug Artikel, die sagen, eigentlich haben die mehr als genug Geld, die brauchen diese ganzen Spenden gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Naja, die Wikipedia selbst ist ja jetzt auch kein sonderlich teures Unterfangen, würde ich mal behaupten, weil die Leute, die da dran mitarbeiten, kriegen ja kein Geld dafür. Aber was die Wikimedia Foundation macht, ist ja viel, viel weitergehend. Also die fördert ja freies und offenes Wissen, wo sie nur kann, macht Veranstaltungen und bringt auch Leute aus der ganzen Welt zusammen und fördert ja auch verschiedenste Projekte, die irgendwie freies Wissen wiederum auch fördern und. Also da weiß ich gar nicht, ob dieses genug Geld, ich kann mir vorstellen, dass sich das nur auf die auf das Betreiben der Wikipedia bezieht an der Stelle.
Wer auch weltweit Menschen zusammenbringt, ist das Oberlandesgericht in Hamm. Da gab es nämlich jetzt einen Prozess. Und zwar hat der peruanische Bergbauer Saul Yuya, ich hoffe, dass ich seinen Nachnamen falsch ausspreche, weil es klingt falsch, der sagt, mein Haus in den peruanischen Anden ist von der Gletscherschmelze bedroht und das liegt an der Erderwärmung. Dann hat er sich einen Schuldigen gesucht und hat gefunden, RWE, die im Übrigen nicht rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk genannt werden wollen. Was ich sehr lustig. Ja, die hieß das, ne? RWE hieß ja früher rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk.
Ja.
Dann war ich vor, ach Gott, es ist, was haben wir denn Zeit? Es muss 15 Jahre her sein oder so. Habe ich eine Sendung aus dem Kernkraftwerk Biblis gemacht, das von RWE betrieben wurde und habe das dann so anmoderiert und dann sagt halt die Pressetante dir dabei, nein, das heißt nicht mehr Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk. Ich sag, ach so, was heißt's denn? Ja, RWE. Sag ich, ja, aber das heißt doch Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk. Nein, das so heißen wir nicht mehr. Also die haben einfach den Anlass ihres Akronyms praktisch aus ihrem Namen gestrichen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was RWE denn vielleicht heute noch heißen könnte. Also Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk hat er als Schuldigen gefunden. Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen. Also hat er den Laden vor 10 Jahren verklagt und diese Woche ein Urteil bekommen. Und er hat verloren. Er bekommt also keinen Schadensersatz, weil, Zitat des Gerichts, die Beweisaufnahme ergab, dass keine konkrete Gefahr für sein Grundstück besteht. Schade für den Bergbauern. Aber, und jetzt zitiere ich aus der Pressemeldung des Gerichts, in der mündlichen Urteilsbegründung erklärte der vorsitzende Richter, dass der Kläger möglicherweise einen Anspruch nach § 1004 BGB gegen die Beklagte haben könnte. Der Artikel sagt, wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. Falls eine Beeinträchtigung, das Zitat geht gerade weiter, also Zitat weiter, falls eine Beeinträchtigung drohe, könne der Verursacher von CO2-Emissionen verpflichtet sein, Maßnahmen zur Verhinderung zu ergreifen. Verweigere er dies endgültig, könne bereits vor dem Entstehen tatsächlicher Kosten festgestellt werden, dass er für diese entsprechend seinem Emissionsanteil aufkommen müsse, wie der Kläger forderte. Allein die große Entfernung zwischen den Kraftwerken der Beklagten und dem Wohnort des Klägers sei kein ausreichender Grund, die Klage als unbegründet einzustufen. Besonders hob der vorsitzende Richter hervor, dass eins der Argumente des Beklagten unzutreffend sei. Die Rechtsauffassung des Gerichts bedeute nicht, dass künftig jeder einzelne bürgerrechtlich belangt werden könne. Dem stünde entgegen, dass Verursachungsbeiträge einer einzelnen Person derart geringfügig seien, dass sie keine Haftung begründen können. Ja, was ich mit meinem Auto mache, dafür kannst du mich nicht in Regress nehmen, wenn bei dir der Keller überschwemmt wird, heißt das. Ebenso könne sich die Beklagte nicht auf ihren nach deutschen Gesetzen bestehenden Versorgungsauftrag berufen, um eine Duldung von Beeinträchtigung des Eigentums des in Peru lebenden Klägers zu rechtfertigen. Und darum jubelt die Klageseite auch gerade, also die Beklagte jubelt, aber die Klageseite jubelt auch, weil dieses Gericht, es gibt noch kein schriftliches Urteil, aber zumindest in dieser mündlichen Begründung, sagt das Gericht, liebe Treibhausgasproduzenten, fühlt euch nicht sicher. Weil wenn nämlich als nächstes einer kommt, der eine konkrete Gefahr nachweisen kann, kommt ihr nicht mehr so billig davon wie diese Woche das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk.
Ich fand es auch ganz schön, die Begründung des Richters, warum ein Einzelner, der Verbrenner fährt oder so, nicht belangt werden kann. Er meinte so, naja, es steht im Verhältnis von 1 zu und ich weiß nicht, war eine Riesenzahl, und meinte, 7 Nullen. Das sind 7 Nullen.
Hallo, 7 Nullen.
Das fand ich eigentlich ganz gut, das nochmal deutlich zu machen. Also ja, es ist einfach, steht einfach in keinem Verhältnis miteinander. Wir kommen zur guten Nachricht dieser Woche. Und ich habe eine riesige Auswahl an guten Nachrichten gesammelt in den letzten 3 Wochen. Da war zum Beispiel auch der peruanische Bauer, der zwar die Klimaklage verloren hat, aber letztendlich haben alle gewonnen, auch mit dabei. Und
Julia.
Ja,
Halleluja.
Voll gut. Oder auch sowas wie, das habe ich bei dir gesehen, Uruguay hat irgendwie innerhalb von wenigen Jahren seine ganze Energie auf Erneuerbar umgestellt. Mhm. 98% zumindest, nicht ganze, aber 98%. Und der Bukarester Bürgermeister natürlich. Dann gab es eine Nachricht, dass erneuerbare Energie in China gerade so weit ausgebaut worden sind, dass es zum ersten Mal in der Geschichte Chinas oder zumindest in den letzten Jahrzehnten so aussieht, als gäbe es eine, ja sozusagen einen Energieumbruch. Also dass jetzt nicht mehr immer mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, sondern langsam wird es wirklich weniger. Also der Kurswechsel ist in China jetzt messbar. Also lauter gute Nachrichten. Ich habe mich dann aber entschieden für eine, die sich um E-Autos dreht. Es gibt ja sehr viele Mythen rund um E-Autos und deswegen gibt es immer auch mal wieder Studien, die dem nachgehen. Stimmt es eigentlich, was man so über E-Autos glaubt? Ist es so schlimm, die herzustellen? Das ist einer der Mythen. Und Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe haben sich das Ganze mal angeschaut und zwar eine Metastudie gemacht, also mehr als 70 Studien und andere wissenschaftliche Quellen mal ausgewertet, was haben die so zutage gefördert und die sagen, also diese Skepsis, vor allem auch die Skepsis, die vielleicht am Anfang teilweise noch begründet gewesen sein mag. Inzwischen aber gibt es ja auch technologischen Fortschritt und auch der Strommix in Deutschland ist ja ein ganz anderer. Die ist nicht mehr so begründet. Also aktuell ist es tatsächlich noch so, dass in der Herstellung, je nachdem welches Auto das ist, 60-130% mehr Treibhausgasemissionen bei einem E-Auto als bei einem Verbrenner entstehen. Das ist, klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel, aber da, je nachdem, wenn du ein E-SUV herstellst, ist es noch viel größer, als wenn du jetzt ein kleines E-Auto herstellst, was gar nicht so viel Material verbraucht. Diese Zahlen gelten aber vielleicht in ein paar Jahren schon nicht mehr, denn wenn wir unseren Strommix, der ja dann bei der Herstellung auch eine Rolle spielt, immer mehr auf Erneuerbare umstellen, dann sagen die voraus, also wenn die Energiewende so weitergeht, dann wird es zu auf lange Sicht so sein, dass ein E-Auto zwischen 40-50% weniger Treibhausgasausstoß insgesamt hat. Also diese Zahlen beziehen sich jetzt auf die gesamte Lebensdauer von E-Autos. Mhm. In der Regel sind die nach 3 Jahren auch schon billiger, also für die Benutzer, das ist ja immer das Argument, mit dem man Dinge auch verkauft bekommt. Ab wann lohnt es sich denn? Je nachdem auch hier, welches Modell man kauft. Also wenn ihr jetzt nicht so ein Riesenmodell kauft, sondern eher vielleicht ein kleines, günstigeres, dann ist es im Idealfall nach 3 Jahren schon sein Geld wert gewesen. Und das finde ich jetzt als jemand, der eine Firma hat, sehr plausibel, weil das sind ja auch die Zeiten, die man Dinge abschreibt.
Ja.
Also unterm Strich, ich verlinke den Artikel auch nochmal, den kann man ja immer ganz gut Onkentantels und sonst welchen Skeptikern hinhalten, sind E-Autos sehr viel natürlich treibhausgasärmer und aber auch günstiger, zumindest nach 3 Jahren.
Ja, das Problem ist halt nach wie vor und ich glaube, dass das viele auch, auch da dann, die solche Berichte schreiben und so, unterschätzen. Ich hätte ja gerne einen Fiat 500, ne? Und ich würde den auch als Verbrenner nehmen und als Verbrenner würde der mich, ich weiß es nicht, 15.000 Euro kosten, als Elektro 25.000 Euro. Ich würde diese 10.000 Euro zusätzlich irgendwo noch zusammengekratzt kriegen, indem ich, weiß ich nicht, aus meiner Rentenversicherung was rausnehme oder so. Aber ich glaube, die überwiegende Mehrheit der Leute hat diese 10 Mille gar nicht locker und kann sich darum nur den billigen Verbrenner kaufen. Das ist, glaube ich, das Riesenproblem. Und das hätte ich zum Beispiel auch gerne von der Bundesregierung gesehen, dass da noch irgendwas wirklich Sinnvolles passiert. Und sei es, dass sie die Zölle auf chinesische Autos wieder aufheben und wir dann hier einfach chinesische Kleinwagen für kleines Geld kriegen.
Ja.
Wird früher oder später sowieso passieren. Das haben sie mit Japan auch versucht in den 80ern, hat auch nicht geklappt.
Ja, es ist letztendlich zum Nachteil der Verbraucher, muss man echt sagen. Ja. Also was die da gerade machen und zum Nachteil der Umwelt natürlich. Ich meine, Autos sind generell jetzt nicht die beste Idee für die Umwelt. Das sagen die übrigens auch, ne, beim Fraunhofer. Die sagen also, das Beste oder die umweltfreundlichste Art zu reisen ist sicherlich etwas anderes als Auto, ÖPNV, Fahrrad, was auch immer.
Wenn das alles denn fährt und funktioniert. Ne? Also in Berlin ist das nicht unbedingt eine, das ist sicherlich eine umweltfreundlichere Art, aber es ist halt auch eine derart frustrierende Art, in Berlin ÖPNV zu fahren, dass man vielleicht doch lieber ein anderes Verkehrsmittel. Wobei der Senat natürlich auch alles dafür tut. Das ist auch so vertrottelt alles in dieser Stadt. Die machen einen Wahlkampf für mehr Autofahren. Ja. Und mehr Autobesitz in einer Stadt, die sowieso nicht noch ein Auto mehr verkraftet. Ja.
Ja.
So gesehen meine ich schon eine sehr gute Umweltpolitik. Allerdings, weil sie es anders nicht können und nicht, weil sie es wollen.
Ja. Genau, aber unterm Strich ist ein E-Auto immer noch umweltfreundlicher als ein Verbrenner.
Ja, jetzt brauche ich bloß noch einen guten Grund, mir ein Auto zu kaufen.
Ja. Da kann ich jetzt leider nicht mit dienen. Aber ich kann dienen mit einem Limerick der Woche. Das Thema von vor 3 Wochen war passenderweise zu unserem Urlaub. Unser Urlaub. Urlaubswünsche und unser Urlaub. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoetchens Ohrenblicke dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich habe die Blumen gegossen, den Staub weggewischt, die Raumluft erfrischt, denn ihr habt mich hier eingeschlossen.
Ansonsten war es ja irgendwie eher mau. Um genau zu sein, gab es nur 2. Den einen von Marc, da bin ich nicht ins Versmaß gekommen.
Und den von Axel.
Den von Axel. Da soll ich? Oder willst du den von Axel? Ne? Okay. Die Gadda am 9. Mai ist bei Billie Eilish dabei. Reimthema gewählt, der Faktencheck fehlt. Tschüss Leute, wir machen dann frei.
Das war übrigens wirklich sehr schön. Danke auch für euer Verständnis. Ich bin sehr froh, dass ich dort war.
Den von Marc, ich komme, Frau Rönicke und Herr Klein. Die ließen die Pro... Ach, mach du.
Frau Rönicke und Herr Klein, die ließen die Profitbourgeoisie allein. Die Wochendämmerung kam, kein Werktag, welch ein Balsam. So ein Müßiggang ist wirklich fein.
Das ist also das, da muss man nochmal nachbessern.
Ja, ich glaube auch.
Und direkt darunter steht übrigens ein Kommentar von Sepp. Faktencheck. Es gibt schon andere elektrische Schiffe, zum Beispiel den Elektrokatamaran Frisia EI, der AG-Reederei Norden Frisia. Hat am 4. April seine planmäßigen Fahrten zwischen Norddeich und Norderney begonnen. Hätte ich totalen Bock, mal mitzufahren.
Klingt voll gut, ja. Es gab ein paar, die gesagt haben, es ist nicht das erste elektrische Schiff. Und Business Insider hat wohl die Behauptung dann auch aus dem Artikel gestrichen. Es ist aber die bisher größte voll elektrische Fähre gewesen, von der ich damals erzählt habe. Damals.
Und Katrin,
ja.
Wie kommen wir denn überhaupt nach Norddeich? Wir brauchen ein Auto. Ein Elektroauto.
Wir brauchen aber vor allem noch ein Thema für den Limerick der nächsten Woche. Und ich schlage vor, Panzer.
Panzer! Bin ich sofort mit dabei.
Oder?
Panzer, super. Panzer, finde ich gut. Mehr Panzer.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX macht Verluste wieder wett.
Dienstag.
Wall Street im Höhenflug.
Mittwoch.
Nvidia in aller Munde.
Donnerstag.
DAX-Absturz im Bollerwagen.
Freitag.
DAX baut Gewinne vor Inflationsdaten aus.
Ja?
Hätte aber auch mal den Inflationsdaten den Vortritt lassen können, damit die ihre Gewinne mal ausbauen.
Ja? Keine Ahnung, ich verstehe davon nichts. Ich weiß auch nicht, das sind für mich alles.
Ich verstehe davon auch nichts.
Diese Überschriften, die sind wirklich, ja, die machen nichts mit mir. Sie berühren mich nicht.
Das macht nichts mit mir.
Naja, kommen wir lieber zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach ein bisschen kontextualisieren?
Also, zu Beginn der Folge erzählst du ja von diesen beiden Rechtsextremen, die sich einfach mal aus Spaß mit Luftgewehren beschossen haben. Und ich fand, es klang ein bisschen so, als sei das am Herrentag passiert, so wie du es erzählt hast. Es ist aber schon am 18. Mai passiert.
Ah, okay. Ich habe es gestern, glaube ich, gelesen. Deswegen dachte ich, ist jetzt wieder so eine Geschichte von Männer drehen durch am Herrentag. Aber ja, Rechtsextreme drehen vielleicht einfach auch an anderen Tagen durch.
Ich wollte gerade sagen, dann das Nächste. Da wollte ich noch mal ein bisschen auf diesen Familiennachzug von subsidiär schutzbedürftigen Menschen eingehen, der im Sofortprogramm der Bundesregierung genannt wird. Einmal, was genau heißt eigentlich subsidiär schutzberechtigt? Das sind Menschen, die aus Gründen geflohen sind, die nicht in der Genfer Flüchtlingskonvention festgehalten sind. Das kann zum Beispiel sein, dass Leuten in ihrem Heimatland Folter droht oder sogar die Todesstrafe. Also es ist nicht so, dass das irgendwie niedrigere Fluchtgründe wären oder sowas oder unwichtigere. Und seit 2018 durften monatlich 1.000 Angehörige nachgeholt werden oder nach Deutschland kommen. Nicht 1.000 im Jahr, wie Holger sagte, sondern eben im Monat. Trotzdem, die Anzahl ist sehr überschaubar.
Mhm.
Dann haben sich insgesamt in Sachsen-Anhalt 5 Landkreise inzwischen dazu entschieden, dass sie vor Dienstgebäuden und Schulen Deutschlandflaggen hissen wollen. Losgetreten wurde das im März im Landkreis Jerichower Land. Und da war es eben so, wie ihr ja auch in der Sendung gesagt habt, dass der Antrag von der AfD kam und dann mit Unterstützung der CDU angenommen wurde.
Hm.
Dann zum Thema Trump und Korruption. Da hatte Holger ja kurz so angesprochen, es gab doch diesen Verbrecher, wo irgendwie die Mutter Geld gespendet hat. Und genau, also Trump begnadigt gerade sowieso am laufenden Band Leute, dass man sich nur gruseln kann. Und eine dieser Personen ist Paul Walchuk. Der war lange Leiter eines Pflegeheims und in dieser Position hat er im großen Stil Steuern hinterzogen, wurde dann gefasst und verurteilt und hat eben Trump darum gebeten, begnadigt zu werden. In diesem Brief an Trump redet er aber jetzt irgendwie nicht von Reue und seiner Einsicht, dass das nicht okay gewesen sei, sondern verweist darauf, dass seine Mutter ja im großen Stile während des Wahlkampfes Spenden für Trump und die Republikaner gesammelt hätte. Das alleine hat wohl aber noch nicht ganz ausgereicht. Und zu aber dem Glück von Paul Walchuk war dann seine Mutter auch noch zu Gast bei einem Fundraising-Dinner, wo man $1 Million zahlen musste, um dort dabei zu sein. Und nachdem sie dort anwesend war, 3 Wochen später, war das dann auch durch mit der Begnadigung.
Oh mein Gott.
Genau, und dann kurz zum Thema Wikipedia und Geld. Ich habe 1-2 Artikel rausgesucht, die, finde ich, diese Debatte um die Spendenaufrufe von Wikipedia ganz gut zusammenfassen. Im Kern geht es dabei darum, Wikipedia zu betreiben, ist eigentlich nicht sehr kostenintensiv. Die Stiftung begründet das dann immer damit, dass ja auch für Server und Verwaltung und sowas Kosten entstehen. Aber letztendlich sitzt diese Wikimedia Foundation auf extrem großen Geldbeträgen. Da sind sehr reiche Menschen hinter. Und die Gelder, die gespendet werden, wenn man für Wikipedia spendet, also über diesen jährlichen Aufruf, den wir ja alle, denke ich, von der Website kennen, werden zum Teil in der Wikimedia Foundation auch umverteilt, sodass es sein kann, dass das Geld dann in andere Projekte fließt, gar nicht in die Wikipedia selber. Das ist, soweit ich das jetzt bei meinem kurzen Reinzoomen in dieses Rabbit Hole verstanden habe, die Hauptkritik da dran.
Mm.
Nichtsdestotrotz natürlich ein sehr großer Angriff von Trump wieder auf den Zugang zu Informationen für die Allgemeinheit.
Jo.
Das war's heute von mir.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir erledigen müssen, nämlich vielen, vielen Dank sagen an alle, die uns unterstützen.
Danke.
Ohne euch könnten wir einpacken und keinen Urlaub machen vor allem auch. Das wäre ziemlich traurig. Deswegen, falls ihr uns auch unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass es die Wochendämmerung noch möglichst lange gibt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Wir bieten verschiedene Wege an, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt. Ihr könnt es aber auch direkt, falls ihr bei Apple Podcasts hört, in eurer App abonnieren. Einer dieser Wege führt über Steady und falls ihr dort Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werden solltet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor oder was auch immer ihr da reinschreibt. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Kurt, alles Liebe zum Vatertag wünschen dir deine Kinder.
Martin Afanasjew.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver, Delpys Verlobter, der einfach mitten im Satz.
Der Dösewicht hat eben diese scharfen Bulldog Instant Nudeln gegessen.
Aua.
Aua.
Es ist Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Kann ich ja nicht mehr essen, da kriege ich Rosacea von. Ballerina Cappuccina e la moglie dello Cappuccino Assassino.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
Für mich die ganze Zeit, ist das jetzt ein Teil aus diesem Song?
Cappuccino Espresso Macchiato.
Espresso
Macchiato, keine Ahnung.
Aber vielleicht auch aber nicht.
Ja.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing-Commander Lord Fleschart hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Markus wünscht euch einen schönen Urlaub.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Neue Air Force One. Mordor schenkt Trump geflügeltes Nazgul-Reittier.
Okay. Da muss man wohl dabei gewesen sein.
Da muss man wohl Herr der Ringe gelesen haben.
Ah, okay. Ja, habe ich nicht. Janine Schöne.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Roland stört sich an der ständigen Signal-Messenger-Kritik. Sicherer als mit Signal kann nicht kommuniziert werden.
Bezieht sich
auch
das
nicht
auf
mit Threema?
Uns?
Was?
Ich habe gesagt, bezieht sich das auf uns?
Keine Ahnung.
Naja. Katrin Apel.
Im Merzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Ich glaube, das einzige Problem bei Signal ist ja, wenn du so einen Trojaner auf dem Handy hast und der einfach alles sieht und mitkriegt, was du in die Tastatur tust und so.
Naja, eins der Probleme bei Signal ist halt auch, dass die dein Telefonbuch abschnorcheln, ne? Oder?
Nee.
Machen die das nicht?
Mm-mm.
Nee?
Das
heißt, ich habe es abschnorcheln lassen ohne Not?
Nee.
Entschuldigung.
Ich glaube, du lädst es da nicht hoch oder das ist irgendwie, keine Ahnung, das wird irgendwie datenschutzarm verarbeitet, keine Ahnung.
So.
Aber genau, und ich denke mal, dass dieses Trojaner-Problem, also sowas wie Pegasus oder sowas auf dem Handy zu haben, das betrifft alle Apps. Also auch Threema. Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Aber Labö ist doch eine Stadt am Meer. Bu tu me monks? Mais je pense toujours de songe. Hä?
Mir erzählst du immer, du hättest so viel Französisch gelernt in der Schule.
Ja, 5 Jahre. Ich wusste jetzt gerade nur nicht. Egal. Ja.
Nee.
Nee,
so kommt's raus. Björn Bonner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
In lieber würzig in Irzig als ranzig in Danzig kommt kein März vor. Moss the Techie findet das gut. Übrigens, die Planet-Pluto-Frage wird vollständig in Rick and Morty Season 1 Episode 9 Something Rick This Way Comes beantwortet. Wabalabadabdab.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Wir sind Verteidiger des wahren Blödsinns, Krieger in Schwarz-Rosa-Gold. Ich hoffe übrigens, dass ich euch beide dies Jahr in Udonien wiedersehe am 1. September.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, Tod dem falschen Blödsinn, eure Fröhlichkeit ist unser Sold.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 Melange, Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt auch endlich Fanclub-Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Ja, du darfst noch jemanden grüßen, aber nicht hier. Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Es polz in der Luft, die Allergen.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Maya ist jetzt heute seit genau 2 Jahren bei uns.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schreit rein deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Ich habe gestern irgendwie rumgezappt und dann war so eine hier ZDF-Besseresser. Ne? Sebastian Lege, der Typ, der immer alles Essen dekonstruiert. Da ging es um Döner. Blablabla. Döner gibt es für 3,50. Ich so, von wann ist die Sendung denn? Döner für 3,50. Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Und Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Wolfgang dankt für euren Input und grüßt Kada und Holgi vom Gipfel des Berges mit der wackelnden Weide. Also ihr wisst schon.
Sally, der Pinguin, grüßt Mama Elke und alle, die sie kennen.
Cecilia, Maribel, die Gutierrez, sehr wohl und so weiter.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Gute Laune. Heute fahre ich Lok.
Boah, das würde ich auch gerne mal. Ich würde gerne mal Lok fahren. Ich würde auch gerne mal Trecker fahren. Ich bin nie in meinem Leben Trecker gefahren.
Die BVG sucht immer Tramfahrer.
Ja.
Kannst du die Ausbildung machen?
Soll ich mich mal als Tramfahrer bewerben bei der BVG? Soll ich mal machen?
Ja.
Ich mache das einfach mal. Pass mal auf.
Im ersten Ausbildungsjahr kriegt man, glaube ich, 20.000 Euro oder sowas.
Was?
Ja.
Warum mache ich denn noch Podcasts? Fahre ich ja lieber Tram. Das ist eigentlich total cool.
Ja.
Weil da kannst du Jugendliche anschnauzen und alle sind denken, mit dir, oh geil, Berlin, Berliner Schnauze, weißt du. Halt, fress! So, was gibt's denn?
Nee.
Führerschein Klasse B habe ich.
Der Tramfahrer sitzt nicht, du kannst ihn nicht anschnauzen. Du bist ja kein Busfahrer, du hast so eine
Kabine.
Da kann
ich dich anschnauzen.
Ja, du musst aber die Tür vorher aufmachen.
Ich bin Tramfahrer, ich kann anschnauzen, wen ich will.
Stimmt, du hast ja auch so ein Durchsageding mit dir, das stimmt.
Sorry, 37,5 Stunden. Aha. Unbefristete Übernahme. Goll. Deine Aufgaben. Dein Profil. Führerscheinklasse B habe ich. Ein Punkt habe ich nicht. Also ich habe gar keinen. Einwandfreies Führungszeugnis kriege ich hin. 21 bin ich auch. Schichtdienst. Geht. Gute Deutschkenntnisse habe ich auch. Verlässlichkeit. Freundlichkeit. Verantwortungsbewusstsein. Eieieiei. Kein Anschreiben für die Bewerbung. Krass, du brauchst für die Bewerbung nur ein Foto von deinem Führerschein, einen Lebenslauf und eine Auskunft aus dem Fahreignungsregister. Die kannst du später nachreichen und dann kannst du dich online bewerben. Ist ja geil. Oh, Drogenscreening. Oh.
Naja gut, dann musst du doch weiter Podcasts machen.
Oh.
Wir machen mal weiter mit Nils und Hilke.
Der Oberemmenbach ist ein typischer Frittenthaler Graben.
Oh, du bist aber schon weit. Waren wir so weit schon?
Nee, Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, nach Sad.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Michael K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Fabian Hennig grüßt seine Frau und Kada und Holgi, die er letztes Mal vergessen hat, sorry.
Es ist aber Kennig.
Sag ich doch.
Und Kenning, aber naja.
Hab ich doch gesagt.
Jasmin Kieselirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Was ist so schwer daran, den Namen von US-Vizepräsident Shady Vance korrekt auszusprechen?
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Demko Petzki.
Oliver Kohlfink.
Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, kurzer Stimmungscheck, zicke, zacke, schlecht.
Jeanette Lechner.
Detmar Liesen.
Dennis Lichtentäler.
Dietmar Lesen.
Nico Linde.
Florian Link.
Samuel Lübcke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Müller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nordreich. Brave ICE agents were able to defend their facility against an 80-year-old congresswoman trying to storm it.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Uke Oldenburg.
Annette Och, das war schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe zieht sich wieder mal aus.
Axel Rasmussen.
Und Mama sagte, wenn du Schluck auf hast, zähl bis 3004, hol der Mama aus dem Keller eine kühle Flasche Bier, räum dein Zimmer auf und entferne einen Fleck und schon ist der Schluck auf weg.
Eines der vielen entlarvenden Details ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die Recht und Ordnung Apologeten der CDU-CSU europäisches Recht brechen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotschborns,
Anna Roth,
Sven Rudloff,
Tobias Salin,
Jürgen Schäfer,
Maximilian Schiffers, danke und viele Grüße.
Janis Schnitzer,
danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann,
habe den Haushalt gemacht und meiner Frau gesagt, dass sie mir jetzt ruhig schriftlich geben kann, was für ein guter Ehemann ich sei. Sie hat mir einen Zettel gemacht, auf dem stand, du bist ein sehr guter erster Ehemann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konsis Gibidibi,
Daniela Stark,
Christian Steffen,
Knoblauchstein,
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günther Stück,
Günthers bestes Stück,
Claudia Taschow,
Don't Panic, Tease the People with Kindness,
19,
Somebody Once Told Me The World Is Gonna Roll Me,
Moritz Tim,
Was ist Toasted Cheese,
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
machen es sich auf der Terrasse gemütlich und überlassen Priscilla und Gwyneth Mothworth großzügig das Gärtnern.
Martin Unterlechner,
Jan van Finkenreue,
Robert Ferst,
Audra Fischer,
Luisa Weyers.
Es ist Wochenende, erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki,
Martin Wittmann,
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Hörempfehlung. Alles, was brennt, Feed, Freischnauze mit Friedrich. Wir fragen im Chor, wovor hast du Angst? Wir singen dir ins Ohr, Friedrich, wovor hast du Angst?
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth,
Stefan Wolf,
Cindy und Timmy Wüst,
Heike und Axel Z aus Z,
Uwe Zeling,
Stefan Zimmermann
und Mieto Balaschk, was Lubliu, beziehungsweise Mieto Balaschk, was Lubliu. Danke auf jeden Fall. Und auch euch vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, ihr sichert meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 30. Mai 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.